Das war für mich die allerschlimmste Frage, wenn jemand gefragt hat, ja, was machst du denn eigentlich? Und als ich dann schrieb, habe ich mich selbst dazu verpflichtet, mir selbst gegenüber, mich respektvoll zu behandeln. Und habe gesagt, du machst etwas und das, was du machst, ist Schreiben, also bist du Autorin. Kurze Zeit später war ich veröffentlichte Autorin.
Hi, ich bin Mariana Denian und ihr hört Diaspora Art, der Kulturpodcast über das Leben und die Arbeit von Artists of Color in Deutschland. Mein Gast in der heutigen Folge ist Lana Lux. Sie ist Romanautorin, lebt in Berlin und sie schreibt derzeit an ihrem dritten Buch. Ihre ersten beiden Bücher heißen Kukolka und Jägerin und Sammlerin. Und sie sind alles, nur definitiv keine Feel-Good-Reads. Sie behandeln Themen wie Menschenhandel, Essstörungen, toxische Mutter-Tochter-Beziehungen und Zwangsprostitution. Ich wollte deshalb von Lana wissen, wieso es ihr so wichtig ist, gerade diese Art von Themen zu beleuchten. Wir haben auch darüber gesprochen, wie es ist, als Frau in postsowjetischen Gesellschaften oder Communities aufzuwachsen. Das ist nämlich eine Gemeinsamkeit, die sowohl Lana als auch ich mit ihren Protagonistinnen teilen. Und wir lernen viel über Lanas Kindheit in Gelsenkirchen, nachdem sie mit ihrer Familie aus der Ukraine nach Deutschland gezogen ist. Und auch über ihren, naja, nicht ganz so geraden Weg von der Ernährungswissenschaftlerin zur Romanautorin.
Hallo Lana.
Hi.
Wir sitzen in einem sehr schönen Haus in Brandenburg, wo du gerade an einem Buch schreibst. Es ist nicht dein Haus.
Nein, es ist das Haus meiner Freundin, in dem ich liebenswerterweise verweilen darf und an meinem neuen Projekt arbeiten kann.
Auf jeden Fall erklärt das vielleicht den Hall. Es ist sehr schön und sehr groß hier. Du bist Buchautorin und Illustratorin. Und als wir vorab kurz telefoniert haben und ich erwähnt habe, dass ich deine Bücher gelesen habe, hast du so relativ dankbar reagiert und hast dich irgendwie total gefreut. Und ich dachte, irgendwie süß von ihr, aber irgendwie auch, dachte ich, es ist doch selbstverständlich, dass ich deine Bücher lese, wenn ich mit dir rede vorher, aber auch, dass Leute deine Bücher lesen.
Ja, ich bin jedem Einzelnen immer dankbar, dass sie es lesen, dass sie sich auf die Geschichte oder die Geschichten eingelassen haben, dass sie sich die Zeit und die Mühe auf sich nehmen, mir das dieses Feedback zu geben, mich zu kontaktieren. Also ich wertschätze das sehr. Und das, meine Freude darüber und Wertschätzung wird auch nach der tausendsten Zuschrift nicht kleiner. Also ich
ja, das habe ich mich nämlich gefragt. Ne, man steckt in so einen Roman unglaublich viel Zeit und unglaublich viel Arbeit rein und entwickelt sich da wie bei anderen Jobs irgendwann eine Routine, so, dass man sagt, ja, noch ein Roman geschrieben, okay, fertig, so direkt an den nächsten. Oder ist es irgendwie für dich was anderes?
Nein, ich glaube, das ist nicht so wie mit irgendwie einem einfacheren Auftragsprojekt vielleicht zu vergleichen, dass ich ein Thema abgearbeitet habe und dann es einfach fertig habe und dann an den nächsten, sondern ich verspüre durchaus eine Dringlichkeit, die kommt von innen, die ist nicht von außen an mich herangetragen durch einen Chef, eine Chefin, ein Team oder wen auch immer, sondern es ist eine innere Dringlichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist also eine sehr, sehr intensive, eine sehr ehrliche, eine sehr körperliche zum Teil Auseinandersetzung. Mit der Geschichte, mit der Figur, mit der Thematik. Ich arbeite mich da sehr genau ein. Und während ich schreibe, ist es manchmal sehr unbequem, sehr schmerzvoll. Manchmal möchte ich da gar nicht rein in die Szenen. Und ja, und wenn das vorbei ist, es ist ja jetzt für mich zweimal dann vorbei gewesen, wirkt es noch ein wenig nach. Und es fühlt sich auch gut an, wenn diese Stimmen der Protagonisten, ihre Geschichte, diese Dringlichkeit dann einfach abebbt. Ja, und kurze Zeit später ist einfach was Neues da und wie jetzt und dann muss ich da wieder rein. Mhm. Ja.
Dein erster Roman Kukolka ist 2017 erschienen, der zweite Jägerin und Sammlerin dieses Jahr, also 2020. Und beides ist inhaltlich schwere Kost. Also Kukolka handelt von einem ukrainischen Mädchen, das aus einem Waisenhaus flieht und sich auf den Weg nach Deutschland macht. Und auf diesem Weg passieren ihr gefühlt alle schrecklichen Dinge, die einer jungen Frau auf einer Reise alleine passieren können. Also sie gerät in die Hände eines Mannes, der sie zur Prostitution zwingt. Also Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution und noch so viele andere Dinge, die ich jetzt gar nicht alle aufrollen möchte. Das einmal dieses Buch. Und das zweite Buch, Jägerin und Sammlerin, dreht sich um Essstörungen und um eine sehr schwierige Mutter-Tochter-Beziehung. Über den zweiten Roman weiß ich, dass der Schreibprozess für dich sehr schwierig war. Das hast du in einigen Interviews erzählt. Wieso rückst du trotzdem gerade solche Themen in den Vordergrund?
Ja, also wie ich das gerade schon angerissen habe, es sind Themen, die sich mir aufdrängen, die mich nicht loslassen. Es sind Themen, mit denen mich die Welt konfrontiert und die mich dann einfach nicht mehr friedlich schlafen lassen. Ich muss mehr wissen und ich muss es auch auf eine Weise verarbeiten. Dadurch sind es halt diese Themen geworden. Also ich habe mir nicht vorgenommen, ein möglichst unangenehmes Thema einfach zu bearbeiten, sondern es waren die Themen, die mir Schwierigkeiten beim Einschlafen bereitet haben und von denen ich das Gefühl hatte, ich muss etwas damit oder dafür oder dagegen tun. Mhm. Ja, das ist halt das, was ich kann. Viele Dinge, die ich gerne tun würde, die kann ich nicht tun, weil ich bin eine sehr introvertierte Person, auch wenn man das nicht so glaubt, wenn man mich kennenlernt, weil ich Menschen so gern habe und gerne mit Menschen bin, aber das ist nur immer für eine kurze Zeit. Ansonsten brauche ich viel, viel Zeit für mich alleine. Und da ich halt auf diese Weise psychologisch und neuronal irgendwie gestrickt bin, ist halt so bestimmte Art von sozialem Engagement für mich nur schwer möglich. Schreiben ist halt etwas, was ich, glaube ich, gut kann und womit ich ein Thema gut bearbeiten kann und womit ich auch Menschen gut erreichen kann.
Eine Sache, die deinen Schreibstil sehr ausmacht, ist, dass du extrem klar formulierst und ohne zu beschönigen. Also bei beiden Romanen, als ich sie gelesen habe, haben manche Seiten tatsächlich auch irgendwie wehgetan, sie zu lesen, weil es so, ja, ohne Kompromisse einfach wirklich genau das beschrieben wurde, was passiert. Sei es körperliche Schmerzen oder seien es Gedanken, die den Protagonistinnen durch den Kopf gegangen sind. Warum ist dir das so wichtig, sie so klar zu formulieren?
Ich interessiere mich zurzeit, ich weiß nicht, vielleicht wird es sich irgendwann verändern, für einen schonungslosen Realismus. Das ist auch etwas, was mich bei anderen Künstlern sehr bewegt und beeindruckt. Ich habe auch das Gefühl, dass es zurzeit viele andere Strömungen gibt, dass eine mögliche schönere Welt zum Beispiel dargestellt wird, wie wir das häufig in Serien wiederfinden, wo die Rollen einfach alle irgendwie ein bisschen vertauscht sind, um alles ein bisschen aufzumischen, oder Dystopien erzählt werden. Und das ist halt nicht gerade im Fokus meines Interesses. Mein Interesse liegt auf dem Realismus, und den strebe ich an. Das gelingt mir, glaube ich, mit der Sprache auch am meisten.
Hast du denn das Gefühl, dass dieser Realismus in der Literatur gerade im Umgang mit eben diesen schweren Themen, die du behandelst, fehlt?
Ich weiß nicht, dafür müsste ich, glaube ich, tatsächlich völlig up-to-date sein, was in der gegenwärtigen Literatur erscheint. Das bin ich nicht. Aber ich habe einfach vom allgemeinen Diskurs häufig das Gefühl, dass man sich davor scheut, Dinge beim Namen zu nennen, dass es häufig die Auseinandersetzung mit schmerzvollen Themen halt eben gescheut wird. Es wird umschifft. Es soll so angenehm wie möglich dann für die Unbeteiligten gemacht werden. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es darf mindestens so unangenehm sein, wie ich es mache. Denn die Betroffenen haben es überlebt. Und das waren nicht nur Worte, sondern es war die Realität. Sei es jetzt das allerdrastischste Menschenhandel und Zwangsprostitution oder sei es wie in meinem zweiten Roman etwas, was durchaus auch an meiner Biografie angelehnt ist, die Essstörung.
Was beide Geschichten gemeinsam haben, ist, dass ihre Protagonistinnen aus der Ukraine stammen, aus der Ukraine kommen, dort geboren sind oder eben die Tochter von Personen sind, die aus der Ukraine kommen. Und du selbst bist auch in der Ukraine geboren. Allerdings musst du mir jetzt helfen mit dem Namen deiner Heimatstadt.
Ja, sie heißt Dnipropetrovsk. Also die
okay,
wurde heute
komplett
umgenannt.
Falsch ausgesprochen.
Dnipro ist sie, heißt sie jetzt.
Okay.
Ist einfacher auszusprechen.
Ja.
Genau, aber für mich bleibt sie irgendwie.
Ja, klar.
Dnipropetrovsk, weil
so hieß sie, als,
so hieß sie, als ich da geboren wurde und noch als ich die Stadt verlassen habe.
Welche Rolle spielt denn dein eigener Hintergrund für deine Arbeit als Autorin?
Ich glaube, das ist einfach nicht möglich, von dem eigenen Hintergrund völlig frei zu sein. Ich glaube, die Biografie und die einzelnen Stationen des Lebens und auch der Familien, die machen uns irgendwie zu den Menschen, die wir sind, die ermöglichen uns einen bestimmten Standpunkt innerhalb der Gesellschaft und auch einen bestimmten Blick. Sie ermöglichen es uns, aber sie zwingen uns auch dazu. Dadurch entstehen natürlich so ganz bestimmte Prägungen und Perspektiven. Und ich arbeite nicht gegen sie an, ich arbeite mit ihnen.
Wie gehst du mit diesem Zwanggefühl um? Ist es was, wo du manchmal zumindest den Wunsch hättest, dagegen anzuarbeiten?
Nein, gar nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es mir unmöglich ist. Ich könnte genauso dieselbe Geschichte hätte ich genauso erzählen können und die Protagonistinnen einfach irgendwo anders verorten. Es war mir wichtig, dass sie einen Migrationshintergrund haben, aber ich hätte mich genauso in irgendwas einarbeiten können und die Mutter hätte dann aus Armenien sein können. Also da hätte ich genug Menschen finden können, die ich interviewe und dann diese Vergangenheit um diese zweite Protagonistin herum konstruiere. Das wäre möglich gewesen, aber ich bin mit meiner eigenen Auseinandersetzung gar nicht fertig. Das heißt, ich frage mich, wie waren die Sachen, wie sind die Orte gewesen, was haben Menschen gedacht? Also es interessiert mich tatsächlich. Ich habe gerne diese Interviews geführt, die ich dazu geführt habe, mit Frauen, die zu der Zeit dieses Alter hatten und dann in der Ukraine gelebt haben. Mich hat diese Struktur, diese Denkstruktur, diese Mentalität sehr interessiert. Mich interessiert auch der Bruch zwischen diesen beiden Generationen der Frauen, die aus der Sowjetunion, in dem Fall aus der Ukraine kommen und ihren Töchtern, die dann in Deutschland sozialisiert sind, fast vollständig. Das sind einfach Themen, die haben mich wahnsinnig interessiert und hätten sie mich nicht interessiert, hätte ich es anders gemacht. Also es ist nicht so, dass ich mir nicht zugetraut hätte, einen anderen Background für meine Protagonistinnen zu schaffen.
Ja, diese Rolle von Frauen in der aus Sowjetrepubliken, das ist was, wo ich ganz oft mich wiederfinden konnte in deinen Romanen, also als Armenierin. Oder beziehungsweise ich bin selber auch noch da geboren und ich habe, glaube ich, ähnliche Erfahrungen gemacht wie deine Protagonistin, deren Mutter zum Beispiel da aufgewachsen ist und dieses Mindset hat und auch die Rolle von Frauen in der Sowjetunion total verinnerlicht hat. Welche Rolle hat das so für dich gespielt, als du aufgewachsen bist? Ich glaube, du warst 10, als ihr nach Deutschland gekommen seid, ne?
Genau. Ja, also dazu muss ich sagen, es könnte ja so erscheinen, als hätte ich damit auch die Beziehung zu meiner Mutter verarbeitet, aber dem ist überhaupt nicht so.
Mhm. Im zweiten Roman meinst du?
Ja, im zweiten Roman. Also das ist nicht die Beziehung zu meiner Mutter. Es ist eher ein Agglomerat aus vielen Beziehungen von vielen jungen Frauen in meinem Alter und meinem einem ähnlichen Background und deren Müttern, die ich zu etwas verschmolzen habe und gleichzeitig der einen Figur diese Belastung, die ich selbst erlebt habe mit diesem Kampf gegen den eigenen Körper und der Essstörung dann geliehen habe. Also es ist nicht etwas, was ich einfach so wiedergegeben habe. Ich musste das verstehen, warum diese Verinnerlichung der Frauenrolle so ist, wie sie ist. Und warum dadurch sich auch dieses Konfliktpotenzial mit den Töchtern einfach ergeben muss.
Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Also für diejenigen, die zuhören und vielleicht keine Mutter aus dem postsowjetischen Raum haben und so.
Ich hüte mich ja davor, völlige Verallgemeinerungen zu treffen, ja, deswegen schreibe ich ja keine Sachbücher. Es ist ein Roman und es ist ein Individuum, was ich dort kreiert habe. Und dennoch basiert es eben auf Geschichten, die so wahr sind. Es sind häufig Frauen, die viel auf Bildung, auf Manieren, auf Haltung, auf Ordnung, auf das Äußere, ob jetzt am eigenen Körper oder in der eigenen Wohnung oder die Kleidung, was auch immer es ist, sehr, sehr viel Wert legen.
Oder bei anderen.
Bei sich und anderen, genau. Es geht halt also das Äußere und das Halten an sehr festen, sehr ordentlichen Konventionen ist wichtig. Die Erwartungshaltung an die Kinder ist eine sehr andere, als sie im deutschen Sprachraum, sage ich mal, üblich ist. Viele dieser Frauen waren Kinder, die ihre Eltern, ihre Großeltern mit einem sehr großen Respekt behandeln mussten. Und ihnen jeden Wunsch und jede Anforderung sofort zu erfüllen hatten. Das Ganze ist natürlich nur dann erträglich, wenn man die Hoffnung hat, dass es dann später mit der nächsten Generation die Rollen sich umdrehen und man auch was zurückbekommt. Mhm. Genau das passiert halt nicht, während man mit diesem Mindset und kleinen Kindern in den deutschsprachigen Raum in diesen 90er Jahren gekommen ist. Genau das ist dann nicht passiert, denn die Kinder haben sich sehr an dieses Außen adaptiert, was von ihnen übrigens auch erwartet wurde. Also es ist eine ganz klare Erwartungshaltung von vielen dieser Frauen, also eigentlich von allen, mit denen ich gesprochen habe, die ich kenne, dass eine perfekte Integration unmittelbar stattfinden muss. Also die Kinder haben sich in allem anzupassen. Man selber versucht es auch, so gut es geht. Also all das, was als gut befunden wird, wird halt angenommen. Vor allem aber auch viele Äußerlichkeiten im Inneren bleibt meistens alles so, wie es halt vorher schon sich gesetzt hat. Und da entsteht natürlich dieses riesige Problem. Als so eine Frau hat man die Erwartung, die Kinder sind einem hörig. Die Kinder sind dafür da, einem zu helfen. Die Kinder machen alles, was man sich wünscht, so wie man selber mal für seine Eltern gemacht hat. Das ist das Versprechen gewesen, weshalb man es überhaupt gemacht hat. Und dieses Versprechen wird einfach nicht eingelöst. Das führt zu einem sehr, sehr großen Frust. Das heißt, es ist sehr schwierig für solche Frauen dann loszulassen und anzuerkennen, dass es vielleicht gar nicht richtig war, dass es halt einfach ein anderes Konzept gibt, auch ein anderes Konzept von Familie. Ob es nun besser oder schlechter ist, will ich da jetzt auch gar nicht mir anmaßen zu beurteilen. Ich denke, es ist allerdings einfacher, auf eine Weise zu leben, bei der du nicht denkst, du bist deinen Eltern sehr, sehr viel schuldig.
Wie war es denn für dich, in Deutschland aufzuwachsen? Ihr seid als Familie 1996 nach Deutschland gekommen und...
Hast aber gut recherchiert.
Googeln gehört zu meinem Job. Und dann in Gelsenkirchen erstmal angekommen, ne?
Wir sind erstmal in Unnermassen angekommen. Mhm. Das ist ein ganz kleines Örtchen in der Nähe von Dortmund. Mhm. Und von dort dann, ja, tatsächlich dann in Gelsenkirchen. Für mich unfreiwillig, aber meine Eltern, ja, freiwillig, einfach freiwillig sich dazu entschlossen.
Nach Deutschland zu kommen oder jetzt speziell Gelsenkirchen?
Beides. ich passte da sehr schlecht rein. Ich passte nicht gut in das Gelsenkirchen der 90er rein. Ich weiß nicht, ob Gelsenkirchen irgendwann eine andere Zeit gehabt hat und haben wird, in die ich besser reingepasst hätte. Aber das Gelsenkirchen der 90er war kein geeigneter Ort für ein junges Mädchen wie mich.
Kannst du das ein bisschen näher erklären?
Oder möchtest du? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist einfach, ja, einfach alles. ja, es war halt einfach sehr schwer, von jetzt auf gleich aus dem Gefühl, ein Individuum zu sein, plötzlich Repräsentant einer Gruppe, und zwar der Ausländer zu sein. Also das Individuelle völlig verloren zu haben. Und auch der Sprachverlust ist natürlich auch von großer Bedeutung, denn ohne Sprache in dieser Zeit, an diesem Ort, war ich ein Nichts, ein Schlimmer als das. Ich war dumm und lästig und alle meine Erfahrungen, mein Wissen, mein Geschmack, meine Vorlieben, all das war nicht nur anders und fremd, sondern einfach nur falsch. Einfach falsch. Und es gab halt Menschen, das waren die Netten, die Ausländerfreundlichen. Wir haben sie in der Familie tierfreundlich genannt. Das waren dann die, die sich eines angenommen haben und einem erklärt haben, wie das Leben dann eigentlich so funktioniert und wie man denn schnell auch so ein Mensch wird wie die anderen. Mhm. Und dann gab es die anderen, die hatten einen aufgegeben und von Anfang an gewusst, dass wir niemals solche Menschen werden. Also von einer Grundschullehrerin, die gesagt hat, nachdem ich 4 Monate gerade mal im Land war, ich soll auf eine Hauptschule, weil ich außer Mathe nichts kann, bis hin zu einer Nachbarin, die gesagt hat, du wirst niemals eine Deutsche werden.
Als ich das Gespräch vorbereitet habe, habe ich noch gedacht, machst du jetzt Gelsenkirchen zu schlecht? Aber scheinbar ja nicht, weil ich wollte eigentlich genau das fragen, wie hast du es so wahrgenommen, da aufzuwachsen, aber es war scheinbar sehr schwierig. Deine Familie hatte ursprünglich den Plan, nach Israel auszuwandern. Ja. Hast du denn oft gedacht, was wäre gewesen, wenn?
Ja, ständig. Ich habe nach wie vor so eine Art fortlaufende Geschichte in meinem Kopf. In der einen ist ein Teil von mir in der Ukraine geblieben. Denn der anderen ist ein Teil nach Israel gefahren und der dritte ist halt in Deutschland. Und ich spinne mir die 3 Geschichten immer so weiter.
Und welche ist die schönste?
Kommt immer auf meine aktuelle Verfassung an. Manchmal erfinde ich mir Dramen halt für die jeweils andere Lana und manchmal durchlebt diese Lana schon genug Dramen und dann sind die anderen schöner.
Du bist dann irgendwann aus Gelsenkirchen weggekommen. Und dann bist du in Mönchengladbach gelandet.
Ja. Kleine Schritte.
Wo ich auch aufgewachsen bin. Wir haben uns gerade schon drüber unterhalten. Und dir hat es da nicht so gut gefallen.
Es war besser als Gelsenkirchen.
Warum?
Weil es einfach eine bessere Zeit war. Weil
du hast da studiert.
Genau, weil ich war eine junge Frau mit der richtigen Kleidung, der richtigen Frisur und einem akzentfreien Deutsch. Mhm. Und ich habe studiert und ich war auch nicht, sag ich mal, sehr drastisch belastet durch meine Familie, denn eine Familie zu haben, die nicht gut diese Sprache des Landes spricht, für die man immer da sein muss, die halt nicht einfach einem den Rücken stärken kann, das ist für ein Heranwachsen eine große Belastung.
So im Sinne von übersetzt das mal, hilf ja, mir richtig. Mal bei dem Brief.
Genau, während alle anderen Eltern zum Elternsprechtag gegangen sind, bin ich mit meiner Mutter zum Elternsprechtag gegangen, um sowohl sie als auch den Lehrer oder die Lehrerin dann zu übersetzen. Mhm. Das rückt einen einfach in ein anderes Setting, in dem die anderen halt eben nicht sind.
Jetzt ist das ja auch irgendwie eine besondere Verantwortung, die man dann als Kind von Einwanderern hat. Einerseits dieses eben die Eltern unterstützen, anstatt den Rücken gestärkt zu bekommen, und andererseits dann auch noch diese Eltern-Kind-Beziehung, von der du eben erzählt hast, vielleicht nicht unbedingt Verantwortung da das richtige Wort, aber dieses Dasein, Nahsein und viel erzählen, alles erzählen im besten Fall und oft sehen, oft anrufen. Ist das, als du dann nach Mönchengladbach gegangen bist und studiert hast und auch wieder so ein bisschen mehr dich als Individuum wiedergefunden hast, hattest du da auch dieses permanente Gefühl eines schlechten Gewissens?
Ja, durchaus.
Weil man ja von klein auf trotzdem vermittelt bekommt, dass man die Verantwortung hat, den
absolut,
Eltern.
Absolut, absolut.
Und wie bist du damit umgegangen?
Ich habe versucht, es allen recht zu machen. Das war sehr anstrengend.
In Mönchengladbach hast du Ernährungswissenschaften studiert.
Ja, richtig.
Und später hast du auch noch an der Schauspielschule warst du auch noch.
Genau.
Und jetzt bist du Autorin.
Ja.
Wie kam dieser Weg zustande?
Ja, also eigentlich fällt nur dieses ernährungswissenschaftliche Studium aus dem Rahmen, weil ich war so ein künstlerischer Mensch, seit ich denken kann. Ich habe immer gezeichnet, ich habe getanzt, ich habe Musik gespielt, ich habe gesungen, ich habe geschrieben, also nie so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie was wert, aber ich habe meine Gedanken, also ich habe immer schreibend gedacht und schreibend gelebt, zum Beispiel Tagebuch geführt, seit ich 10 war. Und das Studium war eigentlich nur eine Übergangsstation, weil ich nicht an der staatlichen Schauspielschule, also an beiden staatlichen, wo ich Aufnahmeprüfungen gemacht habe, angenommen wurde. Und Ernährungsmittel hat mich sehr interessiert, weil ich dachte, das wird vielleicht irgendwie meine Essstörung begünstigen. tut es überhaupt nicht. Aber ich war nicht die Einzige, die so gedacht hat. Ich habe mich dort in der besten Gesellschaft von vielen, vielen auffälligen oder essgestörten Menschen wiedergefunden. Es war auf eine ironische Weise passend.
Mm.
Ja, und dann war ich irgendwie gut drin. Und dann hat man mir erzählt, dass man eigentlich ein gutes Einstiegsgehalt schon hat, was ich als Künstlerin, die ich eigentlich sein wollte, die ich einfach war, weil ich wusste, dass ich es bin. Es war mir ganz klar, dass das wird kein wohlhabendes, glamouröses Leben. Das war mir ganz klar. Also ich wollte nicht Schauspielerin werden, damit ich ganz viel Geld habe und auf großen Leinwänden bin. Ich wollte es werden, weil ich das Bedürfnis danach hatte und praktisch bereit war, mich zu opfern, dieser Armut und dem Ganzen, um es halt zu sein. Also es war mehr dieser Aspekt. Und naja, und dann habe ich gedacht, oder ich habe einfach ein gutes Leben. Und dann habe ich es einfach durchgezogen. Dann habe ich dieses Studium gemacht.
Hast du dann auch in dem Bereich gearbeitet?
Ja.
Wo genau? Was war das für ein
Ich habe in Lüneburg dann gearbeitet. Ich habe da ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Und die haben mir auch angeboten, dass ich dann nach dem Bachelor dann dort bleibe. Produktentwicklung habe ich gemacht, also in der Industrie. Und ich war todunglücklich und habe da erst überhaupt verstanden, was für eine Illusion, was für eine Lüge das Ganze ist, von wegen, ja, du machst einfach einen Job, einen richtigen Job, und dann in deiner Freizeit, da machst du dann das, was du wirklich möchtest. Nein, das ist das Leben. Da lässt man sein Leben, da streicht es an einem vorbei. Und diese Zeit, die ich da verkauft habe, die werde ich niemals zurückbekommen. Und da habe ich das einfach überhaupt richtig verstanden. Ich habe es wirklich gefühlt, es gibt kein Danach. Das ist es. Und ich nehme es so, wie es ist, oder ich brauche es einfach nicht. Weil Es gibt kein Wochenende, an dem man dann ein Stück schreibt oder an dem man dann irgendwie
im Theater auftritt.
Das gibt es einfach nicht. Und dann hatte ich eine wirklich schwere Krise und habe das Ganze dann fallen lassen und war dann einfach irgendwie so sehr lost und prekär. und dann hatte ich jemanden kennengelernt, völlig verrückt und völlig so, ja, weiß ich nicht, war dann sehr verknallt und es war, ich hatte nichts zu verlieren, alles war irgendwie ein bisschen egal. Und dann bin ich mit ihm zusammen nach Berlin gezogen oder zu ihm nach Berlin gezogen. Und dann musste ich halt schauen, was ich jetzt mit diesem Leben eigentlich machen möchte. Ich hatte das Gefühl, ich habe einfach alles, wofür ich viele, viele Jahre wirklich geackert habe, wie eine Bekloppte, für diese 14 Klausuren pro Semester, diese Jobs am Wochenende, dieses wirklich sehr anstrengende Studium, weil das war eine FH. und diese vorherige Beziehung, alles, wofür ich das alles gemacht habe und die Nähe zu meinen Eltern und alles, wofür ich dann dieses Leben geführt habe, was gar nicht irgendwie mir entsprochen hat. Ich habe dann beschlossen, das alles einfach dann wegzuschmeißen. Das habe ich gemacht und dann habe ich in Berlin einfach geguckt, was will ich eigentlich, was will ich heute machen? Und das war meistens irgendwas schreiben und irgendwas zeichnen. Und dann habe ich dann beschlossen, doch nochmal eine Schauspielausbildung zu machen. Und weil ich dann schon für eine staatliche im Grunde relativ alt war, habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie, ich mache es an einer staatlich anerkannten, aber privaten Schule. Und habe es dann gemacht.
Und wie bist du dann dazu gekommen, einen Roman zu schreiben?
Ja, und dann bin ich schwanger geworden. Mhm. Und dann war irgendwie alles schon wieder vorbei und zerstört und nicht mehr möglich. Und das Einzige, was ich tun konnte, wie ich mit meiner Situation umgehen konnte, war schreiben. Und das habe ich gemacht. Ich brauchte so eine Inspiration und ich wollte eigentlich irgendwie ein Kinderbuch schreiben und war dann in einem VHS-Kurs. Was du bestimmt weißt, wenn du so viel googelst.
Nee, das wusste ich
bevor
nicht.
Bevor du Interviews, ach siehst du. Ja, das habe ich in Interviews schon so häufig erzählt. Es war so ein VHS-Kurs, bei dem die meisten Leute nur so den Kopf geschüttelt haben. So, okay, Endstation VHS-Kurs.
Ist halt sehr angestaubtes Image.
Aber der war super, Also es waren wirklich exzellente Dozentinnen, beide Leipzig-Absolventinnen, die waren herrlich erfrischend und sehr, wirklich sehr tolle junge Frauen.
War das ein Schreibkurs?
Es war so ein kreatives Schreiben, Kinderbuch-Schreibkurs, wo man einfach so ein paar Creative Writing-Übungen gemacht hat und so ein paar Jugend- und Kinderbücher gelesen hat und darüber gesprochen hat und dann auch so an die eigene Figurenfindung sich rangemacht hat. Und dann war es plopp und diese Figur von Samira war da und hat mich gar nicht losgelassen. Und die habe ich immer weitergeschrieben.
Samira ist die Protagonistin aus deinem ersten Roman.
Genau, ja. Das ist die Protagonistin aus dem Roman Kukolka. Und nachdem meine Tochter dann ein paar Monate schon auf der Welt war und ich mich an diesen neuen Zustand gewöhnt habe, wieder kein Individuum mehr zu sein und mir nicht zu gehören. Habe ich einfach weitergemacht, habe wieder im Jetzt gelebt, habe einfach versucht, einen Teil meines wirklichen Selbst mit ihm in Verbindung zu bleiben. Und das war für mich durch Schreiben möglich, genau.
Wie ist dann dieser Kontakt zum Verlag zustande gekommen? Weil ich glaube, also die wenigsten können sich wahrscheinlich vorstellen, wie man als angehende Autorin ohne irgendwie was Großes vorweisen zu können, dann auf einmal den ersten Roman veröffentlicht? Also wie ist das passiert?
Gleichzeitig habe ich an einem Theaterstück gearbeitet, muss ich dazu sagen. Und das war eigentlich auch eine sehr schöne, eine schöne, nicht schöne Auseinandersetzung. Also am Ende ist es nicht so gut geworden, aber es war trotzdem ein sehr interessanter Prozess, an dem ich viel gewachsen bin. Und für dieses Theaterstück, wir waren schon auch relativ weit, wir hatten auch eine Förderung bekommen für die Recherche und hatten ein Konzept, was ich heute nicht mehr gut finde und irgendwie froh bin, dass es nichts geworden ist. Aber damals war das für meine eigene Auseinandersetzung sehr wichtig. Jedenfalls, dazu brauchte es eine URL, eine Homepage zu diesem Projekt und zu unserem Kollektiv. Und und weil das keiner machen konnte, machen wollte, habe ich gesagt, ja, mache ich eben, hatte aber überhaupt keine Ahnung davon und habe erstmal ein Wochenende lang so einen WordPress-Kurs gemacht.
Auch an der
VHS? Ich habe es mit Kursen. Nee, gar nicht, sondern im Nachbarschaftsheim. noch größeres Kopfschütteln als VHS, aber mit dem Ergebnis, ich habe nach diesen 2 Tagen es geschafft, einfach eine WordPress-Seite aufzubauen, die ich 52 Shabbatot genannt habe und die dann auch mein Blog wurde. Dann habe ich einmal die Woche Kurzgeschichten veröffentlicht. Fiktive, aber auch autobiografische und autofiktionale, also so ein bisschen querbeet. Und das war so das Erste. Und dieser Blog ist innerhalb von einer ganz, ganz, ganz kurzen Zeit innerhalb der jüdischen Community sehr populär geworden und hatte super viele Klicks. Das war total schön. Das hat mir gefallen. Und genau dieser Blog hat auch dazu geführt, dass ich dann den Vertrag bekommen habe, weil ich einem Autor eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt habe, das war Maxim Biller, und der hatte dann auf diesen Link in meiner Profilbeschreibung geklickt zu diesem Blog und hat mir dann das Kompliment ausgesprochen, dass er meinen Schreibstil mag. Woraufhin ich sagte, ich schreibe gerade an einem Roman. Und 2 Tage später schreibt er mir einfach, na, falls es so ist, dass du an einem Roman schreibst, dann schick es doch an diese Lektorin. Und das war dann meine Lektorin vom Aufbauverlag, Lina Mosur. Ich habe es ihr einfach, diese Datei, so wie sie war, völlig unbearbeitet. Ich muss dazu sagen, dass ich Legasthenikerin bin. Das heißt, der ganze Text ist voller so Buchstabendreher. Alle, irgendwie die Hälfte der Ds sieht wie ein G, also ist dann ein G und so weiter. Also ich mache so ganz viele Dreher. Das Ganze hatte keine Absätze. Und ich habe gedacht, es ist jetzt die Möglichkeit, entweder ich mache es so oder ich werde es niemals machen, weil wen soll ich suchen, der mir das Ganze dann bearbeitet? Und ich kann es einfach selber nicht. Und ich habe einfach so an die Geschichte selbst geglaubt und habe sie abgeschickt. Und ein paar Tage später, es war ein Tag nach Heiligabend. Und in diesem Jahr, das war 2016, es war nämlich so, dass Hanukkah und Weihnachten auf einen Tag fielen. Das passiert alle 50 Jahre. Das war in diesem Jahr so. Das war das erste Besondere. Das zweite Besondere war, dass sie geschrieben hat, was ich jetzt von dem Manuskript gelesen habe, gefällt mir sehr gut. Lass uns am 3. Januar treffen, Mittagessen gehen und danach zeige ich dir den Verlag. Das war ihre Antwort und ich bin natürlich völlig durchgedreht.
Ja, glaube ich dir.
Ja, und dann ging das alles total schnell. 2 Tage später war ich nochmal im Verlag, um dann den Vertrag zu unterschreiben. Und und dann war dieses Buch dann Headtitle fürs Herbstprogramm. Und plötzlich ging alles total schnell und wahnsinnig viele Lesungen, Anfragen, Rezensionen in allen Zeitungen. Es war der völlige Wahnsinn.
Wo wir jetzt an dem Punkt ankommen und jetzt, wo ich ein bisschen mehr auch über deine Geschichte weiß und wie oft du irgendwie an dem Punkt warst, dass du alles nochmal aufgeben musstest und nochmal umkrempeln musstest, kann ich es ein bisschen besser verstehen, wenn du sagst, dass du für jeden Menschen, der es liest, total dankbar bist. Dein zweiter Roman ist dieses Jahr rausgekommen.
Mm, pünktlich zu Corona.
Ja, stimmt. Ja, 4. März oder so. Ja.
Ja, ganz
ehrlich. Aber auch pünktlich zu meinem Geburtstag. Ich habe ihn zum Geburtstag bekommen. Ich hoffe, ich begebe mich jetzt nicht auf zu dünnes Eis, aber du schreibst gerade an einem dritten Buch.
Ja, das stimmt.
Ist das für dich gerade noch so, dass es so surreal ist, dass du jetzt noch ein drittes Buch schreiben kannst? Oder wie bist du,
nein,
mit
gar
welchem
nicht.
Gefühl bist du so an diesen dritten Schreibprozess reingegangen?
Mit gar keinem. Also ich habe erstmal gedacht, wuff, ich brauche jetzt wirklich erstmal eine Pause. Ich habe mir vorgenommen, bis zum Herbst nichts mehr zu schreiben und einfach so eine Pause zu haben und nur mich auf Zeichnen zu konzentrieren und auf so andere Sachen und
jetzt 4 Monate später sitzt du und bist
und
am Schreiben.
Und ich habe aber auch nicht erwartet, dass dann Corona ist und Quarantäne ist und keine Lesungen und keine großen Rezensionen, kein Trubel dann sein wird und keine Buchmesse und einfach gar nichts. Also ich habe ja gedacht, naja, es wird dann irgendwie, werde ich halt irgendwie auf Buchpromo gehen und dann und währenddessen schreibe ich gar nichts und gucke einfach das, was so in mir so entsteht und ja, und das war dann ja alles so ausgeblieben und plötzlich war das Buch zwar fertig, aber irgendwie war das auch egal.
Das klingt sehr traurig.
Ja, es ist irgendwo traurig, aber irgendwo ist es auch wirklich einfach, wie ich sage, es war dann irgendwie egal. Also es war nicht nur irgendwie allen egal, plötzlich war es mir selbst auch egal. Mhm. Und es hat mich nicht mehr interessiert, weil ich plötzlich diese neuen Stimmen hatte. Also habe ich ein paar davon so aufgeschrieben. Es waren so ein paar Dialoge. Dann entstand daraus nochmal eine Szene. Dann habe ich mir den Plot aufgeschrieben. Und dann habe ich noch ein paar Szenen geschrieben. Und dann noch mehr. Und dann immer weiter. Und ja, jetzt, dann habe ich angefangen nochmal von vorne. Und ja, und jetzt hat das Ganze so 40 Seiten und und ich bin halt so mittendrin. Das ist gerade das, was mich interessiert. Das ist das, was ich so mache. Deswegen bin ich auch so dankbar, jetzt diese Woche hier in Potsdam zu sein und mich dem so widmen zu können. Weil natürlich ist, ich habe dir schon erzählt, wir haben eine sehr kleine Wohnung und wohnen dort zu dritt mit einem Hund.
Der übrigens gerade die ganze Zeit auf deinem Schoß
sitzt. Der muss immer auf meinem Schoß sein, ja. Es ist schwierig, Zeit zu haben für sich und für das Schreiben und ich brauche viel Zeit für mich und Raum auch und den habe ich dann halt nicht und ja, irgendwann hat sich das so eingependelt, dass ich mich halt dann abends immer auf den Balkon gesetzt habe und das waren so meine Stunden. Hier ist es natürlich herrlich, ich meine, du siehst den Garten und da verbringe ich einfach jetzt so den ganzen Tag und habe meinen Laptop auf dem Schoß und habe einfach an diesem neuen Text geschrieben und ja, bin im Moment sehr begeistert davon.
Hast du denn das Gefühl, dass der Ort, an dem du schreibst, auch die Geschichte irgendwie beeinflusst? Oder nur deinen Schreibfluss?
Nur mein Schreibfluss.
Okay.
Nee, mit der Geschichte hat es wirklich gar nichts zu tun, aber es beeinflusst auf jeden Fall meinen Schreibfluss. Also ich meine, es ist Blödsinn, man kann überall schreiben. Es ist einfach so. Und das habe ich, diese Erfahrung habe ich jetzt mehrmals gemacht. Wenn ich wirklich schreiben will und auch muss, ob jetzt von außen aufgetragen durch eine Deadline oder von innen durch den Druck mit der Auseinandersetzung einfach und durch die Stimmen in meinem Kopf, dass ich das so praktisch ja aus mir herausfließen lassen muss, dann kann ich überall schreiben. Dann spielt es keine Rolle, wie laut es ist, wie dreckig, wie klein der Platz ist, wie wackelig der Tisch, wie sehr meine Rückenschmerzen, es ist alles egal und es funktioniert trotzdem. Aber so existenziell ist es ja nicht immer. Manchmal ist es, und vor allem ist es auch schlimm, wenn es dann immer so existenziell werden muss.
Du hast gerade erzählt, die Geschichte zu deinem dritten Buch ist entstanden, weil du erst so Dialoge, Stimmen in deinem Kopf, das klingt immer so komisch, aber du hattest...
Es ist gar nicht komisch, ich finde es eigentlich, deswegen bringe ich gern dieses Beispiel, damit jeder weiß, was es ist. Jeder und jede, absolut jeder Mensch, den ich kenne, kann in seinem Kopf die Stimme seiner eigenen Mutter hören oder ihrer eigenen Mutter.
Stimmt.
Absolut jeder Mensch, mit dem ich jemals gesprochen habe, kann das. Und oder irgendwie das Geräusch der Klingel in der eigenen Wohnung. Jeder kann es im Kopf hören. Mhm. Nichts anderes ist es. Also man hört doch auch wirklich die exakte Tonlage dieser Stimme und man kann sie im Kopf hören. Und so ist es halt auch, nur dass es Menschen sind, die ich vorher noch nicht kannte.
Es ist immer so, dass es irgendwie quasi mit diesen einzelnen Dialogfetzen in deinem Kopf beginnt und dann entwickelst du so langsam Szenen und dann vielleicht Charaktere und dann Plot. Also wie läuft so der Schreibprozess bei dir ab?
Das ist meistens so, dass ich erstmal Monologe oder Dialoge höre und dann halt wirklich ein bisschen bewusster hinlausche und wenn es mich interessiert oder wenn sie über eine längere Zeit bestehen bleiben, weil ich habe immer wieder solche Fetzen, die gehen dann auch wieder weg, dann fange ich an, Fragen zu stellen und kriege die Antworten. Und dann brauche ich es nur noch aufschreiben.
As simple as that. Ja. Gibt es irgendwas, was so deinen kreativen Prozess dann anregt, bis auf ein schönes Haus einer sehr netten Freundin?
Zeit. Und natürlich dieses Gefühl, nicht in finanzieller Not zu sein.
Mm.
Also Angst bremst einen kreativen Prozess sehr aus. Existenzängste sind wirklich etwas, was mich sehr dann lähmt und ausbremst und ja, auch ausschaltet.
Wenn du jetzt auf deine ersten beiden Romane zurückschaust und ohne zu viel zu verraten auf das dritte Buch, was würdest du sagen, möchtest du als Autorin mit deiner Arbeit erreichen?
Ah, ganz, ganz ehrlich und vielleicht klingt das unsympathisch, aber während ich schreibe, möchte ich für gar nichts stehen. Mich interessiert die Außenwelt überhaupt nicht. Es ist meine sehr private Auseinandersetzung. Ich schreibe es für niemanden. Ich schreibe nur auf, was ich höre, um überhaupt das greifen zu können, was da so passiert. Und alles andere passiert dann später. Dann ist es ein Text, dann muss ich zu ihm stehen. Dann merke ich auch, was er eigentlich aussagt und wo er sich selbst positioniert und wo er mich damit auch hinstellt als Autorin. Das ist alles so zweitrangig. Das passiert, nachdem der Text da ist.
Mhm.
Und das ist okay. Das ist okay. Also ich bin eine sehr introvertierte und egoistische Schreibende. Es ist sogar umgekehrt. Also ich musste wirklich nach dem ersten Mal, nachdem ich so viele LeserInnenstimmen gehört und gelesen habe, so viele Rezensionen darüber, so viel irgendwie auch Psychoanalyse zwischen meiner Person und den Gegebenheiten im Buch stattgefunden hat, war das für mich wahnsinnig schwierig, wieder zu mir und zu diesen Stimmen und zu meinem Schreibprozess zurückzufinden. Ich hatte ganz lange so ein Gefühl, ah ja, wenn ich das jetzt so schreibe, ich höre schon richtig, wie das kommentiert wird.
Du hast vorhin auch gesagt, dass du nicht ganz so up-to-date bist, was momentan so in der gegenwärtigen Literatur. Ist das auch deswegen, weil du dich nicht beeinflussen lassen möchtest von irgendwelchen Gedanken, dass man sich vergleicht oder?
Auch das ein wenig. Diese Antwort muss ich mir jetzt wirklich mal merken, weil die ist besser als die es wirklich ist. Also die ehrliche Antwort ist, ich bin weiterhin Legasthenikerin, obwohl ich mittlerweile, nachdem ich wahnsinnig viel daran gearbeitet habe, das jetzt nicht mehr wirklich groß auffällt. Aber ich lese sehr langsam. Und weil ich sehr langsam lese, muss das, was ich lese, mich wirklich wahnsinnig begeistern, damit es mir nicht so schwer fällt zu lesen. Sobald es mich nicht so sehr begeistert, komme ich einfach nicht voran. Also meine Augen springen, ich weiß nicht, was in dieser Seite jetzt stand. Es ist wahnsinnig anstrengend für mich. So, und dadurch ergibt sich, dass ich halt an einem Buch sehr lange lese.
Mm.
Mit dem Vorteil allen anderen Lesern gegenüber, ich weiß alles davon. für immer. Ich habe ein unglaubliches Gedächtnis einfach für alle Gespräche und für jegliche Texte, die ich jemals gelesen habe. Ich brauche sehr lange dafür und am Ende weiß ich aber alles. Ja.
Als du den ersten Roman rausgebracht hast und gerade auch erzählt hast, ne, wie dann auf einmal Presseanfragen kamen und Lesungen und alles Mögliche, was ja auch sehr überwältigend ist, war das für dich schwierig, dich dann selbst auch sozusagen als Autorin, das klingt jetzt bescheuert, aber, oder ich bringe mal ein anderes Beispiel. Ich habe Journalistik studiert, habe einige Jahre dann auch als Journalistin gearbeitet, aber bis ich mich selbst Journalistin genannt habe, hat es irgendwie total lang gedauert. Ich habe immer so Sachen drumherum gefunden. Ja, okay. Ich arbeite beim Radio oder ja, ich mache das und das. Dieses Selbstverständnis, sich als Autorin zu sehen, hattest du da Schwierigkeiten damit? Umgekehrt. Weil du auf einmal in diesen Zirkus reingefallen bist?
Umgekehrt.
Oder?
Ich habe gesagt, ich bin Autorin noch weit bevor ich veröffentlicht wurde. Mhm. Weil eine Autorin ist jemand, nicht jemand, der veröffentlicht und gehypt und geliebt und bezahlt wird, sondern jemand, der schreibt. Ich habe geschrieben, also habe ich mir selbst das Selbstverständnis gegeben und gesagt, ich bin Autorin, ich schreibe, weil ich schreibe. Also, und das war aber auch ein Prozess, also nachdem ich nämlich alles weggeschmissen habe, für das ich jahrelang geackert habe, musste ich nochmal feststellen, wie Menschen mit ihren Mitmenschen umgehen, die keine feste Antwort auf etwas wissen, wie, was machst du denn so? Das war für mich die allerschlimmste Frage, wenn jemand gefragt hat, ja, was machst du denn eigentlich? Und das ist halt etwas, was Leute ja sehr schnell fragen. Das ist ja etwas, was man dann, ja, was irgendwas über mich dann aussagen soll. was ich da zu dem Zeitpunkt gemacht habe, war, ich war Masseurin und war dann eine Schauspielstudentin. Nicht so glamorous. Und als ich dann schrieb, habe ich mich selbst dazu verpflichtet, mir selbst gegenüber, mich respektvoll zu behandeln. Und habe gesagt, du machst etwas und das, was du machst, ist Schreiben. Also bist du Autorin. Kurze Zeit später war ich veröffentlichte Autorin. Also es war für mich kein großer Switch, auch wenn es doch sehr, sehr überwältigend war. Mm. Und ich das auch vielleicht noch bis heute nicht so richtig verstehe.
Dann habe ich irgendwie keine Fragen mehr.
Cool, dann legen wir jetzt mit dir los.
Oder ja, wenn ich das Mikro ausmache. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Das war Diaspora Art. Idee, Redaktion und Produktion kommen von mir, Mariana Denian. Musik Sid Joey Meyer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.